Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Low Carb, Veggie, Intervallfasten, kleine Mahlzeiten am Tag, Foodtrends, Supplements, Abnehmspritze und. Im Wald der Ernährungstipps und Tricks ist kein Durchblick mehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital Gesundheits Podcast. Wir beschäftigen uns heute genau um diese ganzen Trends und versuchen da einen Durchblick zu schaffen. Und zwar mit Pharmakologe und Ernährungswissenschaftler Dr. Martin Smollich. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Es herrscht ja eine ernährungsmedizinische Überinformation und der Ernährungswahn ist vor allem bei einer vermeintlichen Social-Media-Expertise besonders gefährlich. Damit beschäftigst du dich ja intensivst. Wie kannst du da überhaupt diesen Durchblick noch behalten?
Also bei mir gehört das natürlich teilweise zur Jobbeschreibung dazu, dass ich über die neuesten Trends informiert bin. Also das ist jeden Tag so eine Stunde, anderthalb Stunden, dass ich mich mit den neuesten Trends beschäftige, die neuesten Studien lese. Und dazu kommt natürlich das, was an Fragen jeden Tag auf mich einprasselt von Patientinnen, Patienten, aber auch von ganz vielen Menschen draußen. Und da bin ich eigentlich immer berufsbedingt ziemlich up-to-date bei den neuesten Trends, egal ob die sinnvoll sind oder nicht.
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, du bist Pharmakologe und Ernährungswissenschaftler. Deswegen wahrscheinlich auch ein Teil deiner Arbeit, einfach genau das up-to-date zu bleiben. Aber was genau macht man denn noch so als Pharmakologe?
Naja, also das ist mein Spezialgebiet, ist genau die Schnittmenge zwischen Pharmakologie, also Arzneimitteltherapie, und Ernährungswissenschaft, Ernährungstherapie. Das heißt, wir beschäftigen uns einerseits ganz viel mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wie kann man die therapeutisch sinnvoll nutzen? Das ist ja auch ein Bereich, der sehr, sehr kontrovers ist, wo es auch ganz viel Unsinn natürlich gibt. Da gucken wir uns an, wie kann man die therapeutisch gut nutzen. Und der zweite Punkt ist, wie kann man Arzneimitteltherapie und Ernährungstherapie aufeinander abstimmen? Und das dritte ist, wie kann man durch gesunde Ernährung, durch bestimmte Ernährungsmaßnahmen auch verhindern, dass man überhaupt Medikamente braucht.
Wie kamst du denn generell dazu? Das ist ja wirklich schon auch sehr speziell und genau so eine Schnittstelle zu treffen. Was war deine Inspiration?
Ja, da gab es eigentlich biografisch so zwei Punkte. Das eine ist, ich komme, wie gesagt, eigentlich aus der Pharmakologie, habe viel pharmakologische Forschung gemacht, also neue Arzneimittel entwickelt. Ich war da in der Krebsforschung zum Thema Brustkrebs und habe neue Medikamente mitentwickelt, die die Metastasierung von Brustkrebszellen hemmen können. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Und auf dem Weg ins Labor, in die Forschung, hatte ich jeden Tag auch die Krebspatienten und Patientinnen da vor der Tür sitzen und habe die jeden Tag gesehen. Und irgendwann nach so 2-3 Jahren dachte ich mir, krass, wir entwickeln hier oder versuchen zu entwickeln neue Krebsmedikamente, aber eigentlich ist es doch viel sinnvoller, vorher anzugreifen. Also nicht erst, wenn schon Krebs da ist, sondern vielleicht Jahre, Jahrzehnte vorher, um zu verhindern, dass Krebs überhaupt entsteht. Das war so der erste Punkt, wo ich dachte, da müsste man eigentlich präventiv reingehen. Und da ist man sofort, wenn es um Krebs und Prävention geht, bei Ernährung. Und das gilt für in Deutschland 80% aller Krankheiten genauso. Also 80% der gesamten Krankheitslast, die wir haben in Deutschland, sind ernährungsbedingte Krankheiten, für die es tolle Medikamente gibt. Aber eigentlich ist da eine Ernährungsprävention, gesunde Ernährung, viel, viel wichtiger. Und dann gab es hinterher einen zweiten Schritt. Ich habe auch lange im Krankenhaus gearbeitet, auch da in der Pharmakologie. Habe mich dann um Patienten gekümmert, auch um die Arzneimitteltherapie, und habe gesehen, dass sich je nachdem, welche Medikamente die bekommen, das natürlich auch auf ihren Ernährungsstatus auswirkt, auf ihre Mikronährstoffe, und dass viele Nebenwirkungen von Medikamenten dadurch zustande kommen, dass zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe nicht gut aufgenommen werden oder vermehrt ausgeschieden werden. Und das war dann die Brücke dahin zu sagen, naja, wenn man schon Medikamente nimmt, dann ist es ganz, ganz wichtig, auch auf Mikronährstoffe, auf Ernährung zu achten, damit diese Medikamente, die man nehmen muss, auch besser vertragen werden.
Ja, ich finde es mega, dass du das jetzt auch nochmal so ganz konkret sagst, eigentlich wie stark unsere Ernährungsform ja wirklich mit unserer gesamten Gesundheit zusammenhängt, ne? Ich finde, an sich ist der Ernährungstrend ja irgendwie gefühlt total auf dem Peak, was ja auch gut ist, also dass diesem wichtigen Thema und die eigene Gesundheit auch wirklich diese Aufmerksamkeit geschenkt wird und in den Fokus gestellt wird. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch das, dass man dadurch irgendwie super wenig Orientierung hat. Also das Netz ist voll, das Internet ist voll, überall, wo man hinguckt, gibt's irgendwie unterschiedlichste Tipps und Tricks und was man alles braucht oder nicht braucht. Warum sagst du, ist das genau gefährlich?
Naja, weil als Laie es sehr, sehr schwierig ist zu unterscheiden, welche Informationen, die ich jetzt bekomme, sind seriös und welche sind nicht seriös. Das ist ja im gesamten Medizinbereich so, also das kann man in jedem Bereich der Medizin sehen natürlich, wenn man das Fachwissen nicht hat, fällt sehr schwer, beziehungsweise ist es unmöglich, das einzuordnen. Und das ist ja eigentlich auch nicht nur auf die Medizin bezogen. Also wenn ich mit dem Auto in die Werkstatt gehe und da erzählen die mir irgendwas von Motorenschaltkreisen, da bin ich auch kein Experte, dann muss ich mich darauf verlassen, dass die wissen, wovon die reden. Und da kann ich auch in irgendwelche Internetforen gehen, wo irgendwelche Leute Autotipps geben. Aber wenn ich keine Ahnung davon habe, keine Ahnung eben. Und das ist beim Auto vielleicht ärgerlich, aber bei der Gesundheit kann das natürlich auch sehr, sehr gefährlich werden. Und deshalb ist das in der Medizin ein großes Problem und in der Ernährung eigentlich noch mal ein bisschen mehr, weil Ernährung natürlich jeden betrifft. Also wenn es um Diabetes geht oder Bluthochdruck, das sind Dinge, die vielleicht bestimmte Menschen betreffen, aber Ernährung, das macht jeder von uns jeden Tag mehrfach und das betrifft einfach jeden. Und das führt natürlich auch dazu, dass medial Dinge gerne produziert werden, die Klicks erzeugen. Das heißt, auch wenn es um Kontroversen geht, das kennt jeder, Kaffee ist gesund, Kaffee ist nicht gesund, Eier sind nicht gesund. Das wird natürlich auch nachgefragt und gelesen und das sind zwei Kombinationen, also unseriös, weil es geklickt wird. Und dann haben wir das Problem, dass wir die Absenderqualität nicht so richtig als Laie erkennen können, die viele Menschen ganz, ganz nachvollziehbar natürlich verwirren.
Genau. Und wir wollen ja vor allem in dieser Folge auch so ein bisschen Unterstützung und Orientierung geben oder gerne auch viel, nicht nur ein bisschen. Was würdest du denn sagen, kann ich jetzt als Laie oder alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch machen, um da einen besseren Durchblick zu behalten?
Also da kann man natürlich, jetzt könnte man ganz, ganz viel zu erzählen, vielleicht so, dass es gibt so Red Flags, woran man erkennen kann, wenn ich irgendwelche Ernährungsempfehlungen sehe, ohne zu verstehen, worum geht's da im Detail, aber es gibt Anzeichen trotzdem, warum das vermutlich gefährlich oder Quatsch ist. Und das ist als erstes die Absenderqualität, wie wir das nennen. Also ist das eine anonyme Person auf YouTube oder ist das jemand, der zum Beispiel sich beruflich seit 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt, der auch einen echten Namen hat, der irgendwo in dem Bereich arbeitet, der Erfahrung hat. Ist das ein Absender zum Beispiel, der offiziell ist, wie das Robert-Koch-Institut oder die Verbraucherzentralen oder Bundeszentrum für Ernährung? Also es gibt halt schon wirklich seriöse Absender. Daran kann man sich ein bisschen orientieren. Und dann gibt es daneben aber, wenn man Ernährungsempfehlungen sieht, von irgendeinem, den man nicht kennt, wo man die Qualität des Absenders nicht einordnen kann, eben so Hinweise. Das sind jetzt keine absoluten Sachen, aber Hinweise, warum Ernährungsempfehlungen, wenn die dann so kommen, gefährlich sein könnten. Und das Erste, was ich dann immer sage, ist zum Beispiel Absolutempfehlungen. Also wenn gesagt wird, diese Diät wirkt immer, dieses Lebensmittel wirkt immer oder umgekehrt, du darfst nie dieses Lebensmittel essen, weil du sonst die und die Krankheit kriegst oder was auch immer. Also absolut das auf jeden Fall machen oder das nicht. Sowas gibt's in der Medizin nicht. Also nicht in der seriösen Wissenschaft und Medizin. Das muss man sich immer individuell angucken. Und das sind immer so Nuancen. Man kann besser und schlechter machen, aber absolut gibt's da nicht. Auch so der Hinweis, dass ein einziges Lebensmittel besonders gefährlich oder besonders giftig ist. Also das Beispiel Reiswaffeln. Da wird auch immer wieder gesagt, Reiswaffeln enthalten viel Arsen. Was stimmt? Aber deshalb kann man nicht sagen, du darfst nie wieder eine Reiswaffel essen, weil du sonst Nierenkrebs kriegst, sondern man sollte, das wäre so eine Konsequenz, nicht jeden Tag viele Reiswaffeln essen über Jahrzehnte. Aber das ist schon eine differenziertere Empfehlung, als zu sagen, iss niemals Reiswaffeln, weil die gefährlich sind. Also das wäre so ein Hinweis. Und daneben gibt es halt andere Dinge, woran man so ein bisschen erkennen kann, dass das gefährlich ist, als Empfehlung. Also zum Beispiel, wenn es Ernährungsempfehlungen gibt, zu Maßnahmen, die in Studien gar nicht überprüfbar sind. Damit meine ich, man kann natürlich sagen, bestimmte Ernährungsweisen mit Ballaststoffen, die können den Cholesterinspiegel senken. Das kann ich überprüfen, ob der Cholesterinspiegel sinkt oder nicht. Aber wenn eine Maßnahme empfohlen wird zur Entschlackung, ich kann Entschlackung nicht messen im Körper. Das ist was, das kann jeder sagen, das entschlackt, aber das kann niemand überprüfen. Und das ist schon auch ein Hinweis, dass es natürlich unseriös ist. Oder auch ein Red Flag Hinweis, wenn wir eine Diät haben oder auch ein Nahrungsergänzungsmittel, was als quasi Allheilmittel für die verschiedensten Krankheiten beworben wird. Also Intervallfasten kann man sagen, ist vielleicht sinnvoll zur Gewichtsreduktion. Aber wenn man sagt, Intervallfasten oder die andere Diät, die ich empfehle, die schützt vor Krebs und Demenz und Neurodermitis und alles andere, also Krankheiten, die überhaupt nicht miteinander zusammenhängen, das ist auch was, wo ich halt immer sehr, sehr vorsichtig wäre.
Also die eierlegende Wollmilchsau-Diät gibt's nicht.
Gibt's leider nicht. Also in der Prävention eigentlich schon so ein bisschen, aber das sind eben wieder keine absoluten Empfehlungen, sondern wenn man sowas haben will, die eierlegende Wollmilchsau-Diät in der Prävention, dann ist das das, wofür ich auch immer plädiere, was eigentlich jeder mit gesundem Menschenverstand weiß. Das heißt, was ist gesunde Ernährung? Da würde man halt sagen, nicht zu viel Kalorien, also egal was, darauf achten, dass ich nicht übergewichtig und adipös werde und dann abwechslungsreich, frisch, vollwertig, überwiegend pflanzenbasiert, Hülsenfrüchte, Nüsse, ne, viel Gemüse. So, und wenn man das zusammen hat, das ist eigentlich so das, was man als Basis der gesunden Ernährung hat. Und im Alltag sehe ich eben oft, dass viele Menschen dann so in das Mikromanagement reingehen. Die sind super gestresst, weil sie sich fragen, na, ist jetzt Brokkoli gesünder als Spinat oder sind Cashews besser als Mandeln oder so. Und das ist eben genau so ein Punkt, womit sich viele Leute stressen, was aber in der Prävention von ernährungsbedingten Krankheiten überhaupt keine Rolle spielt. Also wenn diese Basics stimmen, dann kann man bei bestimmten Menschen individuell nochmal schauen, wo kann ich noch einen Tick verbessern. So, aber dass diese 80-90% Effektstärke, die habe ich durch eigentlich gesunde Ernährung, wie sie mit einem gesunden Menschenverstand jeder kennt.
Und dann quasi egal, ob ich Mandeln oder Cashews esse, Hauptsache irgendwie ein paar Nüsse.
Das wäre sowas. Also da ist ja die Empfehlung, jeden Tag so eine Handvoll Nüsse. So, und da spielt es dann keine Rolle, wie die Relation der verschiedenen Nüsse ist. Also ich sage dazu, jetzt aus der Ernährungswissenschaft, da gucken wir uns natürlich die Details an und da kann ich erklären, wie das Nährstoffmuster in Cashewnüssen anders ist als in Mandeln oder Paranüssen. Also das sind aber Details, die vielleicht für einzelne Menschen, die Unverträglichkeiten haben, die Allergien haben und jetzt auch für Ernährungspläne, wenn wir die für Kitas machen oder für Krankenhäuser relevant ist, aber für normalen Mensch draußen spielt das überhaupt keine Rolle, eine Handvoll Nüsse pro Tag zum Beispiel oder auch Gemüse, möglichst viel, die Hälfte des Tellers soll mit Gemüse bedeckt sein und da ist die Abwechslung das Entscheidende und nicht, welches konkret das so ist.
Das heißt, du sagst ja eigentlich, die beste präventive Diät wäre eine gesunde Ernährung, die wir irgendwie auch mit unserem gesunden Menschenverstand ja automatisch uns herleiten können, ne? Also vollwertige Lebensmittel, Gemüse, Obst, Nüsse, gerne auch mal irgendwie was zum Naschen, aber natürlich nicht zu viel. So, wie stehst du denn dann zu Ernährungsgurus, die mit ewiger Gesundheit locken und aber auch wirklich teuer sind? Also ist es denn dann wirklich nötig, dass man jetzt sehr, sehr viel Geld investiert, um dann irgendwie die perfekte Ernährungsdiät oder den perfekten Ernährungsplan für sich zu bekommen?
Ja, du deutest es ja schon so an. Also inhaltlich, wissenschaftlich muss man ganz klar sagen, gesunde Ernährung in der Prävention kostet nicht viel Geld. Da braucht keiner in irgendwelche tollen Produkte oder fancy Lebensmittel oder Superfoods investieren, sondern das ist wirklich ganz, ganz einfach. Das Problem ist natürlich in der Kommunikation. Damit kann man keine Diäten verkaufen, keine Ernährungspläne verkaufen, keine Supplements verkaufen. Das ist so basal, aber genau das ist das, was funktioniert. Und das jetzt nicht, muss ich auch mal dazu sagen, nicht meine subjektive Guru-Meinung, sondern das zeigen alle Studien, so sind die weltweiten Ernährungsempfehlungen. Der erste Punkt ist für gesunde Ernährung, egal was du isst, achte darauf, kein Übergewicht und Adipositas zu bekommen. Weil das gesunde Körpergewicht, das ist das Wichtigste für die langfristige Gesundheit. Und der zweite Punkt sind eben, wie wir es gerade gesagt haben, die Grundsätze der gesunden Ernährung, die meine Oma schon wusste vor 100 Jahren, die hat keine Ernährungswissenschaft oder irgendwas studiert. Das ist halt das, was im Prinzip jeder weiß. Und damit ist man wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Trotzdem boomt dieser Markt ja irgendwie total. Also irgendwie muss es ja trotzdem für viele ein guter Weg sein, vielleicht auch es zu schaffen, die Ernährung umzustellen oder ich meine, ich will jetzt nicht nur kritisch sehen. Sicherlich gibt es auch viele, sage ich mal, Coaching-Angebote, die einem dann persönlich vielleicht helfen, tatsächlich das umzusetzen. Kann das sein?
Genau, also das ist natürlich jetzt so, wie ich es geschildert habe, die Prinzipien der gesunden Ernährung. Wenn man die Effektstärken vergleicht, dann ist es so, dass ich mit diesen Prinzipien 80% des Gesundheitseffektes erreichen kann bei mir, was ich erreichen kann maximal. Und diese letzten 20%, das ist das, was Personalisierung oder Individualisierung ausmacht. Das heißt, wenn ich wirklich noch das Beste rausholen will, wenn ich gucken will, dass ich in jedem Bereich mit Mikronährstoffen optimal versorgt bin, wenn ich vielleicht schon Erkrankungen habe und will gucken, was kann ich für die Leber gezielt machen oder fürs Herz oder wenn ich schwanger bin, worauf muss ich da achten? Das sind so diese letzten 20%, in die man halt auch noch investieren kann oder wenn man Sportlerin ist. Also da kann natürlich sagen, das ist super wichtig, dass ich auch das Letzte an Leistung bei mir raushole. Wie ist das mit Proteinen? Wie ist das mit Supplements und so? Aber das ist von der Effektstärke nochmal so 10-20%. Und 80% sind die Basis der gesunden Ernährung.
Du hast es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, die Supplements, also eigentlich auf Deutsch die Ernährungsergänzungsmittel, oder?
Nahrungsergänzungsmittel, genau.
Nahrungsergänzungsmittel, genau. Was würdest du denn sagen, ist da irgendwie sinnvoll?
Ja, das kann man auch jetzt seriös nicht pauschal sagen. Also ich weiß, dass das nicht so gemeint war, aber wenn das eine Fangfrage wäre, dann kann man damit auch ganz gut unseriöse Empfehlungen erkennen. Wenn jetzt nämlich die Antwort kommt, das und das und das musst du auf jeden Fall machen, weil das ist nicht seriös, sondern seriös ist bei Nahrungsergänzungsmitteln. Viele sind Quatsch, manche sind einfach unsinnig, manche sind gefährlich und manche sind hilfreich und sehr, sehr sinnvoll. Und um das zu differenzieren, muss man sich den konkreten Menschen angucken. Das heißt, wir müssten konkret sprechen, wie ernährst du dich? Wie ist dein Lebensstil? Wie viel schläfst du? Wie viel bewegst du dich? Hast du vielleicht Erkrankungen? Nimmst du Medikamente? Dann kann man noch ein paar Blutwerte bestimmen. Und das zusammen führt dann dazu, dass man sagen kann, ja, für dich persönlich wäre das und das Nahrungsergänzungsmittel vielleicht sinnvoll. Das kann man aber nicht auf die beste Freundin übertragen, weil es da einfach zum Beispiel mit der Ernährung oder der Bewegung oder dem Lifestyle anders aussieht. Das heißt, ich kann ein paar Beispiele natürlich sagen, wo es häufig sinnvoll ist.
Ja, das
war
super.
Ja, also das Beste ist vielleicht natürlich, wenn man sich vegan ernährt. Bei veganer Ernährung braucht man immer Vitamin B12, mindestens als Nahrungsergänzungsmittel. Auf andere Dinge muss man auch achten. Und das Protein zum Beispiel oder Eisen oder Zink und sowas. Das heißt, da würde man gucken, wie sieht die Ernährung aus. Und wenn ich meinen Eisenbedarf nicht decken kann über die Ernährung, dann ist halt auch da ein Eisensupplement sinnvoll. Oder auch ein ganz wichtiger Bereich, wo Nahrungsergänzungsmittel sehr sinnvoll sind, das ist die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft und Stillzeit, weil es da wirklich drauf ankommt, dass die Frau optimal mit Nährstoffen versorgt ist. Weil das Kind, was da wächst, das entsteht ja nicht aus Luft und Liebe, sondern alles, quasi jeder Baustein im Kind, der ist ja vorher durch den Mund der Frau gegangen. Das wird ja aufgebaut und wenn kein optimales Baumaterial da ist, dann klappt das mit dem Wachstum nicht so gut beim Kind. Das heißt, da haben wir Folsäure zum Beispiel, ganz wichtig, vor Beginn der Schwangerschaft und am besten die ganze Schwangerschaft durch. Wir haben Jod, ganz wichtig, Deutschland ist ein Jodmangelland in vielen Bereichen oder bei vielen Menschen. Jodsupplementation in der Schwangerschaft, super wichtig. Eisen in der Schwangerschaft, bei vielen Schwangeren, jetzt nicht bei allen, aber bei vielen auch sehr wichtig. Und dann kam noch Omega-3 und Vitamin D und Cholin und das sind dann so die Sachen, wo es dann in die personalisierte Ernährung geht, wo wir gucken, wie ist das konkret.
Davon kann ich auf jeden Fall nie denken. Ich habe jetzt auch gerade erst ein Kind bekommen und still auch noch und alles, was du aufgezählt hast, nehme ich.
Fantastisch.
So. Da habe ich genommen. Alles nicht mehr so, bitte. Ja.
Genau, also da kann man dann immer noch über die richtige Dosierung sprechen und so. Das ist ja genau der Punkt, dass man immer noch in den ganzen Details reingehen kann, aber das wäre so ein Beispiel.
Aber das Schöne ist ja eigentlich tatsächlich bei einer Schwangerschaft, das ist ja eine besondere Situation, zumindest in Deutschland, wird das ja dann auch sehr, sehr intensiv und engmaschig von Ärztinnen und Ärzten betreut. Ne? Also das haben wir ja aber in einer anderen Situation jetzt nicht so extrem, aber während der Schwangerschaft macht man ja immer wieder Tests und so und dann wird deswegen, also war es zumindest bei mir so, dann wird ja dann auch die Dosierung für Eisen oder so wird ja dann auch nochmal angepasst.
Also ist gut, wenn das so ist. Also unsere Daten zeigen da halt leider was anderes. Also das haben wir bei der Ernährungsqualität und bei Nahrungsergänzungsmitteln ganz, ganz große Spanne in Deutschland. Also auch Nahrungsergänzungsmittel und diese Untersuchung auch in der Schwangerschaft. Wer macht das? Das sind vor allen Dingen Menschen mit einem, wie die Wissenschaftler sagen, hohen sozioökonomischen Status, hohes Einkommen, akademischen Hintergrund. Die wollen wirklich alles machen, um die Gesundheit des Kindes so optimal zu fördern. Und viele Menschen mit einem anderen Background, die gehen gar nicht so oft zur schwangeren Vorsorge. Und wir haben halt auch Daten, dass zum Beispiel die Folsäureversorgung und die Jodversorgung in Deutschland in der Schwangerschaft sehr, sehr schlecht ist. Also das wird auch nicht annähernd von allen Gynäkologinnen oder Hebammen empfohlen. Also da haben wir schon Dinge, wo ich sagen würde, das ist so ein alter Hut, Folsäure in der Schwangerschaft brauche ich gar nicht mehr zu erzählen, in meiner Foodbubble. Aber wenn wir Studien machen da draußen, dann sehen wir, dass das bei 70-80% der Frauen, die nehmen überhaupt nicht Folsäure in ausreichender Dosierung, wenn überhaupt. Also das ist nach wie vor ein großes Problem in Deutschland.
Ach krass. Sind das dann vielleicht sogar auch Sachen, wo du sagst, da ist ja zum Beispiel auch das Netz und Social Media eigentlich auch eine Chance, auf eine breitere Masse auch aufzuklären, wenn man es dann schafft, die seriösen Quellen rauszufiltern?
Klar, also das ist auch der Grund, warum ich mir das antue mit Social Media, weil ich mache das ja nur nebenbei als Hobby, weil ich natürlich sage, als Wissenschaft, das ist jetzt toll, wenn ich Studien zeigen kann, dass irgendwie 80% der Schwangeren in Deutschland nicht ausreichend mit Folsäure versorgt sind, aber die Info muss auch irgendwie zu Menschen hin und da hilft es ja nicht, wenn ich irgendwelche Fachartikel auf Englisch schreibe, die weltweit 10 Leute lesen, sondern das muss ja dahin, wo die Menschen sind und deshalb sehe ich das auch als Verantwortung von Wissenschaft, da rauszugehen und zu sagen, ja, mach das wirklich und sich nicht zu schade zu sein, da aufzuklären und auch mal in den Konflikt zu gehen, weil das ist natürlich ein Thema, Nahrungsergänzungsmittel, aber Ernährung insgesamt, wo ja ganz viel auch an vorgefertigten Meinungen und an ja auch Interessenskonflikten da durchs Netz wabern. Ne?
Ich finde es auch richtig, richtig gut, dass du das machst und finde, du hast jetzt auch schon einige Tipps, wie wir das ganz gut rausfiltern können. Gibt es noch was zu Supplements? Also wir waren jetzt irgendwie bei einer veganen Ernährung, bei der Schwangerschaft. Wie ist es denn vegetarisch? Ist das schon etwas, also ist es dann, unterscheidet sich das nochmal von vegan oder ähnlich?
Also das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man das eben nicht pauschal empfehlen kann. Weil auch eine vegetarische Ernährung, sagen wir ovolacto-vegetarisch, dass da sogar noch Milchprodukte und mal zwischendurch irgendwie Ei da drin ist, selbst das kann man halt gut oder schlecht machen. Da kann man optimal versorgt sein mit allen Nährstoffen, aber ich kann eine vegetarische Ernährung natürlich auch so einseitig machen, wenn ich nur Cola trinke und Pommes esse, dass das natürlich zu Defiziten führt, bei Eisen oder Zink oder Protein zum Beispiel. Aber ich sage auch extra dazu, also diese Schubladen helfen nicht weiter. Da müssen wir als Ernährungsmedizin wirklich immer den einzelnen Menschen anschauen, weil es wird ja auch, wie wir es jetzt gemacht haben, oft drüber gesprochen. So Veganer, was brauchen die? Und Vegetarier, was brauchen die? Als wäre das immer mit einem Mangel verbunden. Die Realität, was wir in der Ernährungsmedizin sehen, ist ja, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist ja weder vegan noch vegetarisch. Die essen Fleischprodukte und wir haben trotzdem 80% aller Krankheiten, die ernährungsbedingt sind. Also es ist ja nicht so automatisch, dass alle Menschen, die Fleisch essen, gesund und optimal mit Nährstoffen versorgt sind. Die haben individuell eben ganz andere Defizite. Also die sind vielleicht durchschnittlich besser mit Eisen versorgt und mit Zink als Veganer, aber die haben weniger Vitamin E, die haben weniger Ballaststoffe, die haben weniger sekundäre Pflanzenstoffe. Also das muss man sich halt wirklich immer individuell anschauen.
Du sagst ja, 80% der Krankheiten könnte man ja auch präventiv dann eben über eine gesunde Ernährung vorbeugen. Wir hatten jetzt ein bisschen von Krebs gesprochen. Was sind denn noch so typische Krankheiten? Du sagst, die kann man wahrscheinlich auch auf die Ernährung zurückführen.
Ja, also wir haben ja in Deutschland die Top 2 Todesursachen. Das ist auf Platz 2 Krebs, haben wir gerade drüber gesprochen. Vielleicht nur kurz als Anmerkung noch dazu. Das Wichtigste zur Prävention von Krebs über die Ernährung, das ist die Vermeidung von Adipositas und Übergewicht. Ich weiß, das ist immer langweilig, aber das ist der entscheidende Punkt, weil Adipositas auch das Krebsrisiko erhöht. Und wenn ich Und der zweite Punkt ist Alkohol. Alkohol ist
also halt es sind gar nicht, ganz kurz nur dazu, es sind also gar nicht jetzt zwingend so entzündungsfördernde Lebensmittel oder Stoffe, die wir zu uns nehmen, sondern tatsächlich Adipositas und Übergewicht.
Genau, das ist super spannend, die Frage, das kriege ich halt auch ganz häufig von Patienten, es ist so, dass Adipositas und Übergewicht zu chronischer Entzündung im Körper führt. Also das Fettgewebe, was wir haben im Körper, das ist nicht so ein Rucksack mit Steinen, den ich mit mir rumschleppe, ist halt anstrengend, sondern das Fettgewebe ist super aktiv. Das produziert Hormone, die im ganzen Körper Entzündungen auslösen. Und wenn ich das habe, Übergewicht und Adipositas, und dann einen antientzündlichen Salat esse, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da so viel Salat kann man gar nicht essen, dass man gegen diese körpereigene Entzündung ankommt, sondern das Entscheidende ist, wirklich Adipositas, Übergewicht zu verhindern. Und das ist das antientzündlichste, was es gibt. Und dann Alkohol ist eben auch das Krebsrisiko, ein ganz wichtiger Krebsrisikofaktor. Übrigens nicht nur für Magen-Darm, sondern auch für Brustkrebs und für Prostatakrebs, ganz wichtiger Risikofaktor. Und wenn man das vermeidet, Übergewicht, Adipositas und Alkohol, dann hat man schon 90% des gesamten ernährungsbedingten Krebsrisikos weg, ausgeschlossen für sich. Und die letzten.
Und Zucker?
Zucker, das ist so eine Sache, die der Haupt-Pro-Krebs-Effekt von Zucker liegt darin, dass wir mit Zucker sehr leicht übergewichtig und adipös werden. Da haben wir eben sehr schnell sehr viele Kalorien. Und es gibt auch Hypothesen, dass Zucker an sich schlecht ist, also dass das auch das Wachstum von Krebszellen stimuliert. Das ist aber noch sehr kontrovers, das kann man überhaupt nicht so eindeutig sagen. Tendenziell ist natürlich ernährungsmedizinisch immer sinnvoller, Zucker, soweit es geht, zu reduzieren. Das heißt, das ist das Krebsthema. Und auf Platz 1, wenn es um die Prävention geht, Platz 1 der Todesursachen in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herzinfarkt und Schlaganfall, koronare Herzkrankheit und alles, was damit zusammenhängt, Bluthochdruck. Und auch da, ich weiß, das ist super langweilig, Prävention Nummer 1 ist Vermeidung von Übergewicht und Adipositas. Und danach kann man.
Ich finde es gar nicht langweilig. Ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn man das immer so mantraartig wiederholt.
Ja, also das will aber keiner hören, sondern die wollen dann von mir hören, ja, kann ich mein Herzinfarktrisiko senken, indem ich Omega-3-Supplements nehme oder indem ich Leinsamen esse oder so. Und da kann man sagen, ja, das kann vielleicht auch 1-2% ausmachen, wenn es um Optimalbereiche geht. Aber das ist das gleiche wie beim Krebsbeispiel wieder. Wenn man adipös ist, dann braucht man sich um diese Details nicht stören. Das ist halt so vernachlässigbar dagegen. Das heißt, das haben wir dabei bei Herz-Kreislauf-Prävention, Übergewicht und Adipositas verhindern. Und dann konkrete Lebensmittel haben wir auch da, die wieder gesunde Ernährung insgesamt. Also das ist, was wir vorhin besprochen haben, auch wieder langweilig, aber da gibt es kein einzelnes Lebensmittel, sondern viel Gemüse und wenig Fleisch und Proteinzufuhr im Alter vor allen Dingen beachten und Beeren und Nüsse und so weiter.
Was ist denn jetzt mit dem Mythos, du hattest ihn ganz am Anfang nochmal angekratzt, tatsächlich mit dem Kaffee? Das ist ja wirklich sowas, wo gefühlt alle Wochen sich da die Meinung zu ändern. Ist Kaffee jetzt gut oder nicht?
Ja, Kaffee.
Für unser Herz.
Ja, fürs Herz ist es überhaupt kein Problem. Muss man immer dazu sagen, in normalen, wir sagen verzehrüblichen Mengen. Das gilt aber für jedes Lebensmittel. Also ich kann auch, das ist jetzt kein Scherz, ich kann 7-8 Liter Wasser trinken und bin tot hinterher durch ein Hirnödem und Elektrolytentgleisung. Also selbst Wasser ist tödlich. Deshalb kann, auch das ist ein Hinweis für unseriöse Empfehlungen, deshalb kann niemand sagen, das Lebensmittel ist immer sicher oder das ist halt immer gefährlich, kommt auf die Dosis an. Und beim Kaffee ist es so, das Einzige, was halt nicht so gut ist, das merkt man aber selber, wenn man Kaffee trinkt, dann hat einen empfindlichen Magen, kriegt Magenschmerzen, kriegt Sodbrennen oder man trinkt 3, 4, 5, 6, 7 Tassen am Tag und merkt, dass ich Herzrasen kriege, dann vertrage ich es anscheinend nicht so gut. Aber wenn man das nicht merkt, wenn man Kaffee trinkt und verträgt ihn gut, ist die Datenlage ganz eindeutig, ist überhaupt kein Problem. Kaffee hat sogar so gesunde Effekte, das ist jetzt auch nicht meine Meinung, das steht in den Leitlinien drin. Das schützt die, Kaffee schützt die Leber. Also in der Leber-Gesundheitsleitlinie, wenn es um die nicht-alkoholische Fettleber geht, haben wir die Empfehlung drin, regelmäßig Kaffee zu trinken, 3, 4, 5 Tassen am Tag, weil das die Lebergesundheit deutlich verbessern kann. Also Kaffee ist super gesund, außer man nimmt natürlich ganz viel Zuckersahne und Cognac da rein. Das macht die Studie natürlich ein bisschen kaputt, sondern hier geht es halt um Kaffee.
Okay, klar. Also Irish Coffee nicht unbedingt.
Da würde man das nicht so für richtig gesund halten, das stimmt. Vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten.
Und Kaffee trägt ja an sich, also wenn man eben keine Sahne, Zucker und Milch und was auch immer da reinmacht, auch nicht dazu bei, dass man übergewichtig oder Adipositas hat.
Nein, gar nicht. Also das ist ja die Empfehlung ernährungsmedizinisch. Was sollen wir überhaupt trinken? Ist ja dann immer alkoholfrei und möglichst zuckerfrei. Und es gibt wenig Getränke, die beides sind. Und das ist halt Wasser, das ist Tee und das ist Kaffee. Sowas in diesen Bereich fällt. Also sehr gut.
Ja. Was sind denn noch so typische Ernährungsmythen, die viel zu häufig rumwabern, wo du sagst, da muss man wirklich das oder das am besten einfach aus dem Kopf streichen?
Ja, da gibt es jetzt hunderte natürlich. Also vielleicht was in den letzten Wochen
immer. Machen wir so die Top 5.
Die Top irgendwie. Also hat ein bisschen mit Kaffee zu tun. Du hast das ja gerade angesprochen. Kaffee und Cortisol. Ne? Dass man halt morgens keinen Kaffee trinken soll, weil das Cortisol nach oben jagt und so. Das ist halt wirklich kompletter Quatsch. Spricht überhaupt nichts dagegen, morgens Kaffee zu trinken. Das ist halt auch ein, kann ich als Beispiel nehmen, als Aufhänger. Wie kann ich sowas überprüfen? Ob das eine sinnvolle Empfehlung ist oder nicht, wenn ich jetzt von Endokrinologie, von Hormonen keine Ahnung habe, ist das sinnvoll morgens mit dem Kaffee oder nicht? Das kann man einfach in Studien untersuchen und kann gucken, haben die Menschen, die morgens Kaffee trinken, einen gesundheitlichen Nachteil? Haben die mehr Herzinfarkte, mehr Stress, irgendwas so? Und diese Studien gibt es und die zeigen, nö, gar nicht. Also Kaffeetrinker sind überdurchschnittlich gesund. Da gibt es kein Problem mit dem Cortisol. Also selbst wenn man solche Cortisol-Effekte irgendwo an einer Ratte oder Maus sieht, das kann man überhaupt nicht auf den Menschen übertragen. Also deshalb morgens Kaffee. Was gibt's noch gerade? Das ist auch so ein Trend, Mikrobiom, Darmmikrobiom. Früher hieß das ja Darmflora. Ne? Heute wissen wir, Mikrobiom ist besser. Jeder von uns hat da Darmbakterien, die nicht nur nicht schädlich sind, sondern die sehr nützlich sind für unsere Gesundheit, ganz, ganz wichtig. Und das werden ja im Internet vor allen Dingen, aber auch natürlich in Praxen, Mikrobiom-Tests angeboten. Das heißt Stuhltests, dann guckt man, welche Bakterien hast du im Darm und darauf aufbauend werden dann personalisierte, anscheinend Ernährungsempfehlungen gegeben. Das heißt, wird gesagt, wenn du weniger Lactobacillen, mehr Bifidobakterien hast, dann musst du mehr Gemüse und weniger Milchprodukte und wie auch immer. Und das ist 100% unseriös. Also wir machen halt selbst solche Studien, das ist aber klinische Forschung, wo es darum geht, welche Rolle spielt das Mikrobiom und vielleicht kann man daraus mal was ableiten in den nächsten 10, 15 Jahren. Aber heute aufgrund von Mikrobiom-Tests konkrete Lebensmittelempfehlungen zu geben, ist absolut unseriös. Das ist halt auch ein Trend, der ist sehr teuer, damit kann man Geld verdienen, das sieht so science-based aus und ist auch fancy irgendwie Mikrobiom und Darm, das ist ja so ein Umwog-Thema. Komplett rausgeschmissenes Geld. Und in die gleiche Richtung geht, das ist auch so ein Mythos-Food-Trend, das kann man ja noch weiter treiben, das sind DNA-Tests. Also man kann ja auch DNA-Tests machen, wie sind meine Gene und basierend auf meinem Genotyp, was sind die guten Lebensmittel für mich? Auch das ist 100% unseriös, weil die Einflussfaktoren von draußen, die sind viel, viel stärker als das, was ihr in den Genen drin habt. Also man kann nicht einer Genanalyse sagen, dass für mich Milchprodukte besser sind als Möhren oder irgendwas, aber genau solche Empfehlungen werden da gegeben. Was haben wir noch? Also gerade auch zum Beispiel kommt aus USA, jeder Trend hat ja so einen Gegentrend. In den letzten Jahren war ja Protein sehr toll. Also möglichst viel Protein.
Stimmt, es gab alles aus Protein.
Alles aus Protein, alles mit Protein angereichert. Macht satt, macht Muskeln, ist gut für alles. Protein ist gut, Zucker und Fett ist schlecht. Und es gibt jetzt einen neuen Trend, das ist Proteinfasten oder Protein reduzieren, also möglichst wenig Protein. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg nach den ganzen letzten Jahren. Aber auch da kann man konkrete Sachen zeigen. Das kommt nämlich aus der Longevity-Szene. Also wenn es um gesund altern, alt werden geht, gibt es Daten an Mäusen, die zeigen, wenn die wenig Protein bekommen, dann leben die tatsächlich länger. Das liegt daran, dass halt Protein auch einen anabolen Reiz setzt. Deshalb nimmt man das ja auch als Sportler und Bodybuilder, weil die Proteine halt einen Muskelaufbaureiz setzen. Aber anaboler Reiz bedeutet auch immer, dass die Zellen quasi sich schneller teilen und sich schneller abnutzen. Also, dass sie schneller altern im Prinzip. Wenn diese Labormäuse weniger Protein bekommen, dann sind die zwar, haben keine Muskeln, sind ganz schlapp, sitzen in der Ecke und so, aber die werden 20-30% älter als eine Durchschnittsmaus. Und das wird dann jetzt in manchen Empfehlungen übertragen auf den Mensch, wenn du alt werden willst, also möglichst wenig Protein. Und das kann man eigentlich daran gut erkennen, wie absurd solche Übertragungen aus Tiermodellen sind. Das funktioniert, wenn man als Mensch auf dem Sofa liegen würde, wie die Mäuse abgeschirmt im Laborkäfig und gar keine zum Beispiel auch Krankheitserreger um sich drum hat, was bei den Mäusen auch so ist. Die werden halt da steril gehalten. Denn im Alter wenig Protein, dann haben wir wenig wenig Muskeln und wenig Immunsystem. Das heißt, wir kriegen Lungenentzündungen, Blasenentzündungen, wir stürzen die Treppe runter, weil die Muskeln nicht da sind. Und dann wird man theoretisch älter, aber man stirbt natürlich vorher an Proteinmangel. Und das ist halt so ein Trend, vor dem ich auch gerade ganz aktuell warnen kann, weil das wirklich ja Unsinn ist.
Hast du noch einen?
Noch einen? Ich habe nicht mitgezählt. Also zum Beispiel Intervallfasten. Waren
vier jetzt.
Ja, Intervallfasten. Das ist ja auch sehr weit verbreitet. Ranken sich auch sehr viele Mythen drum. Intervallfasten und Induktion von Autophagie. Das hat ja auch was mit Longevity in dem Bereich zu tun oder allgemeiner Gesundheit. Also das ist was sehr overhyped ist. Und was auch Risiken hat, die komplett übersehen werden in aller Regel. Beim Intervallfasten machen die meisten ja so ein 16:8. Das heißt, die essen dann 8 Stunden pro Tag und 16 Stunden am Tag nicht. Da wird ja meistens das Frühstück weggelassen oder das Abendessen dann. Und das soll ganz viele Gesundheitseffekte haben. Die Studien, die es dazu gibt, zeigen, der ganz, ganz größte Gesundheitseffekt liegt daran, dass ich durch Intervallfasten Gewicht verliere. Weil ich ja einfach in aller Regel viel weniger esse in diesem 8-Stunden-Zeitfenster. Und Gewichtsverlust haben wir gerade besprochen. Das ist für die meisten Menschen, weil die eh übergewichtig sind, immer ein Gesundheitsvorteil. Das heißt auch, die Blutdruckwerte werden besser, Cholesterinspiegel sinkt und so weiter. Das liegt aber nicht an diesem Zeitfenster, sondern wenn ich meine Kalorien über den gesamten Tag reduziere, ich bleibe bei 3-4 Mahlzeiten pro Tag, esse aber jedes Mal ein bisschen weniger, dann habe ich die gleichen Effekte. Also das spricht
also jetzt nicht, Intervallfasten oder FDH.
Wie auch immer, also man kann die Kalorienzufuhr reduzieren, gibt es ja verschiedene Modelle, aber egal wie man es reduziert und das führt halt zu diesen positiven Effekten und alles, was darüber hinausgeht, also Induktion von Autophagie und so, das sind auch Sachen, die aus den Mäusen abgeleitet sind. Also man könnte mal fragen, warum macht man überhaupt 16:8 Fasten? Das hat man bei Mäusen gemacht. Die Mäuse, denen hat man 16 Stunden kein Futter gegeben und dann 8 Stunden wieder gefüttert. Wer mich jetzt mit Labormäusen auskennt, kenne ich leider, weil ich damit auch jahrelang arbeiten musste. Denn es ist so, eine Maus, die 2 oder 3 Tage kein Futter kriegt, die stirbt. Das heißt, wenn eine Maus 16 Stunden fastet, das entspricht bei uns Menschen einem Fasten von einer Woche oder 10 Tagen. Aber man hat dann diese Mausergebnisse einfach auf die Menschen genommen, hat gesagt, wir machen jetzt auch 16:8 Fasten. Und die Mäuse leben dadurch unter Laborbedingungen länger, aber für einen Menschen ist 16:8, also man lebt durch das Fasten nicht länger, man lebt länger, wenn man nicht übergewichtig ist. Und dabei kann Fasten einem individuell natürlich ein bisschen helfen. Und bei den Risiken, das wird nämlich auch sehr oft übersehen. Intervallfasten passt mir gut, ich habe morgens eh keinen Appetit oder abends, so dann würde ich auch nichts dagegen sagen. Wenn das gut in den Biorhythmus passt, individuell, ist das ja im Allgemeinen bei gesunden Menschen ganz okay, das so zu machen. Ist halt nur kein Wunderding. Aber was ganz oft übersehen wird, wenn ich nur 8 Stunden als Zeitfenster zum Essen habe, bedeutet das ja, dass ich in diesen 8 Stunden meine gesamte Nährstoffzufuhr decken muss. Und die meisten Menschen monitoren das nicht. Die freuen sich, dass dann irgendwie die Kilozahl auf der Waage weniger wird durch das Intervallfasten. Aber zum Beispiel in diesen 8 Stunden ausreichend oder optimal Protein aufzunehmen, gerade bei Menschen, die Sport machen oder auch die älter sind, die einen erhöhten Proteinbedarf haben, das schaffen die wenigsten. Das wird nur meistens überhaupt nicht gemessen. Da führt keiner ein Ernährungstagebuch. Das bedeutet, wir haben ganz oft ein Proteindefizit beim Intervallfasten, was sehr gefährlich werden kann und was dann dazu führt, Gewicht auf der Waage wird niedriger, aber das ist vor allen Dingen Muskelmasseverlust, was ich habe. Und das ist natürlich das Schlechte. Ich will ja Fett abbauen und keine Muskulatur. Und der zweite Punkt bei diesen, was häufig Defizite sind beim Intervallfasten, sind die Ballaststoffe. Also die Empfehlungen sind ja mindestens 30 Gramm Ballaststoffe, besser 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Und das kann man schaffen, wenn man wirklich den ganzen Tag nur Vollkornprodukte, viel Leinsamen und Flohsamen und viel Gemüse und Obst isst. Und diese Ballaststoffe sind ja sehr, sehr gesund. Die sind antientzündlich über die Mikrobiomeffekte und auch das ist untersucht. In 8 Stunden Essen am Tag, das schafft praktisch keiner, 30 oder gar 40 Gramm Ballaststoffe. So viel Leinsamen kann man überhaupt nicht essen. Das heißt, Protein und Ballaststoffe sind da oft im Defizit und das ist dann kurzfristig vielleicht gut beim Intervallfasten, aber langfristig ist Verzicht auf diese positiven Effekte von Protein und Ballaststoffen gesundheitlich auf jeden Fall nachteilig.
Was ist denn mit Kohlenhydraten? Das ist ja auch, glaube ich, was, wo sich die Geister scheiden. Ne? Manchmal sagen Low Carb auf jeden Fall. Wenn man jetzt aber vielleicht viel Ausdauersport macht oder so, dann ja auf keinen Fall. Was sagst du dazu?
Ja, auch da mache ich mich immer auf allen Seiten unbeliebt, weil ich da halt nicht dogmatisch bin, sondern ich gucke mir halt die Datenlage an. Es gibt ja Low Carb, das ist ja fast so eine in den letzten Jahren, gerade wenn es dann Low Carb extrem wird, in den ketogenen Bereich, eine quasi religiöse Bewegung gewesen oder immer noch. Die Studien zeigen halt ganz eindeutig, wenn ich abnehmen möchte, dann kann ich das auf zwei Arten machen. Ich kann Kohlenhydrate reduzieren oder ich kann Fett reduzieren oder die Mittelvariante, ich kann beides ein bisschen reduzieren. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn es um Gewichtabnahme geht. Ansonsten, wenn ich kein Problem mit Übergewicht und Adipositas habe, wenn ich, du hast es gerade gesagt, Sport mache, spricht überhaupt nichts gegen langkettige Kohlenhydrate in der Ernährung. Das spricht auch, das sind halt gerade Sportler, die brauchen diesen Treibstoff, natürlich Kohlenhydrate. Und ich weiß, dann kommt immer das Beispiel, man kann halt auch mit ketogener Ernährung ein toller Sportler sein. Das funktioniert aufgrund des Stoffwechsels bei einzelnen Menschen, aber bei den meisten, die fahren damit überhaupt nicht gut. Und deshalb ist die Empfehlung ernährungsmedizinisch ganz klar eher eine ausgewogene Ernährung. Also auch da haben Kohlenhydrate ihren Platz, weil Kohlenhydrate beispielsweise auch viele Ballaststoffe liefern. Das fällt dann auch sehr oft weg. Und aus dem Alltag kann ich auch sagen, viele Menschen, die das probieren mit dem Low Carb, die zum Beispiel morgens schon dann komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Morgens gibt es halt nur Steak und Rührei oder irgendwas. Und die schaffen das oft, den ganzen Tag durchzuhalten ohne Kohlenhydrate. Und dann kommt abends die Heißhungerattacke und der Dopaminkick muss her und dann hauen die sich die ganze Tafel Schokolade abends rein, weil die den ganzen Tag auf Kohlenhydrate verzichtet haben. Und das ist eben ein sehr ungesundes Essverhalten. Das ist viel besser eine ausgewogene Ernährung über den ganzen Tag verteilt, wo Kohlenhydrate absolut ihren Platz haben.
Schaffst du das persönlich denn auch? Also hast du so eine persönliche Ernährungsform der Wahl oder Supplements, die du nimmst?
Ja, Ernährung bin ich halt relativ entspannt. Also ich esse aus ethischen Gründen, seit ich 10 bin oder was, kein Fleisch oder praktisch kein Fleisch. Also vielleicht einmal in 2 Jahren, wenn es irgendwo nicht anders geht. Das hat aber, muss man dazu sagen, extra, das hat ethische Gründe und keine gesundheitlichen. Also das muss man ja klar trennen in den Diskussionen. Ne? Also man kann auch mit einem geringen Fleischkonsum 1 bis 2 Mal pro Woche ernährungsmedizinisch komplett gesund fahren. Also das muss man sich halt klar machen. Und ansonsten ist natürlich bei mir eher so die mediterrane Ernährung, was ich auch die ganze Zeit gesagt habe, eine allgemein ausgewogene Ernährung, viel pflanzenbasiert, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Beeren, Nüsse und eben von allem nicht zu viel. Und das ist eigentlich so, was natürlich, wenn man sich daran gewöhnt hat, ganz, ganz einfach geht. Dazu auch noch, was ich immer mitgeben will, gesunde Ernährung, das funktioniert halt wirklich nur, wenn es lecker ist und wenn es Spaß macht und wenn man sich nicht Sachen verbietet. Also das sehe ich auch oft in Diskussionen, dass der Wunsch danach, sich perfekt zu ernähren, zu quasi Essstörungen führt und zu super viel Stress. Und jetzt darf ich Sonntag, wenn ich eingeladen bin, kein Stück Torte essen, weil ich dann das Kaloriendefizit der ganzen Woche kaputt mache oder was weiß ich und so. Und das erzeugt so viel negativen Stress bei Menschen, dass ich sage, also wenn eine gesunde Ernährung als Basis da ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, mal eine Currywurst oder ein Stück Sahnetorte oder was auch immer zu essen. Also es gibt keine Lebensmittel, die per se verboten sind. Wenn ich das für die Lebensqualität brauche, das kommt ja auf die ausgewogene Basis an. Und das will ich immer gerne mitgeben, dass man da überhaupt nicht dogmatisch sein muss.
Ja, voll. Das finde ich auch richtig wichtig, weil ich habe echt manchmal so das Gefühl, gerade durch auch diesen ganzen Ernährungswahn und vielleicht auch Desorientierung, das teilweise ja bei Leuten zu so einem Stress führt, dass der Stress natürlich wiederum auch noch ganz andere körperliche Symptome und Krankheiten auslösen kann. Oder auch alleine, wenn man sich einfach den ganzen Tag damit beschäftigt, so, was habe ich jetzt gegessen, wie viel Kalorien habe ich, also das ist ja auch echt nicht zu unterschätzen.
Es
muss irgendwie natürlich sein, sonst ist es nämlich genauso krank wie keine gesunde Ernährung.
Genau, also das wird bezeichnet inzwischen als Orthorexie, als Zwang, sich perfekt gesund zu ernähren. Weil wenn ich zum Beispiel auch den Schritt weitergehe und sage, naja, Gemüse habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt, aber was ist denn mit den Pestiziden, mit den Rückständen von Pflanzenschutzmitteln auf Gemüse. Das führt bei vielen Menschen auch zu so viel Stress, dass die sagen, boah, ich habe Angst, dass da Glyphosat auf dem Salat ist und so. Salat mache ich auch nur noch einmal in der Woche und das kann man halt über Jahre weiter eskalieren. Dann bleibt hinterher nur noch weißer Reis und Wasser übrig. Und auch sonst, wenn ich mich mit dieser Ernährung beschäftige, so zwanghaft mich perfekt gesund ernähren zu wollen, wie du es gesagt hast, das erzeugt Stress und das kann man in den Studien ganz gut zeigen. Dieser Stress, auf keinen Fall aus Versehen eine Kugel Eis zu essen, weil da Zucker drin ist oder irgendwas, der bringt Cortisol wirklich hoch und der verändert zum Beispiel auch den Zuckerstoffwechsel. Der führt dazu, dass die Insulinsensitivität sinkt und da kann ich mich toll antientzündlich ernähren, aber wenn ich mir endogen so viel Stress mache, da kommt man nicht gegen an. Also ein bisschen mehr Entspannung, das ist das, wofür ich wirklich plädiere. Das muss man halt gegeneinander abwägen. Ich bin der Letzte, der sagt, Ernährung ist nicht wichtig, sondern 80% der Krankheiten in Deutschland, das ist so, so viel, was wir mit Ernährung in der Prävention machen können. Aber das darf nicht ins Gegenteil umschlagen, dass ich den ganzen Tag nur noch mit gesunder Ernährung beschäftigt bin und mich das dann super stresst.
Ja, super gut, dass du das nochmal so deutlich auch sagst. Gibt's denn irgendwas, was du dir noch wünschst, so in der Entwicklung oder was vielleicht helfen könnte? Keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, dass man vielleicht auch die Betreiber von sozialen Netzwerken so ein bisschen auch in die Pflicht nimmt, da gewisse Dinge aufzuzeigen oder so. Gibt's da irgendwas in diese Richtung, du dir vorstellen könntest?
Also dafür, das ist jetzt natürlich von mir eine rein medizinisch-wissenschaftliche Perspektive. Ich bin jetzt ja kein Jurist, was juristisch gehen würde, aber das ist ein Punkt, was ich mir wünschen würde. Natürlich, wenn es um medizinische Desinformation, da gehört das ja dann mit rein im Prinzip, in Social Media geht, dass es da strengere Qualitätskontrollen gibt. Ich weiß, dann kommen sofort das Gegenargument, das ist Zensur und wer entscheidet, was gesunde Ernährung ist und so. Aber es würde halt wirklich darum gehen, Dinge, was wir auch in der Ernährungsberatung machen, Dinge, die ganz klar gesundheitsgefährlich sind, dass die mit einem Warnhinweis versehen werden, wie Zigaretten oder Alkohol, das müsste ja noch nicht mal gesperrt werden, aber das halt ganz klar ist, das ist wirklich gesundheitsschädlich, denn das sehen wir halt auch ganz oft, dass zu uns Patienten kommen oder auch gesunde Menschen in der Ernährungsberatung und dann irgendwelche Diätempfehlungen da durchziehen, die sie in Social Media gesehen haben. Und da ist natürlich das eine, dass wir gucken, naja, ist das sinnvoll oder nicht? Aber das medizinisch Wichtigere ist, wir wollen ja zuerst nicht schaden. Das heißt, wir müssen gucken, diese Ernährungsform, ist die für diesen Menschen gesundheitsschädlich? Und wenn ich sehe, inhaltlich, das ist nicht gefährlich, aber das wird jetzt auch kein Wunder bewirken. Aber wenn der Mensch dann glücklich ist, dann sage ich dem, mach das. Wenn es dir damit gut geht, ist doch total gut. Aber ich weiß, du schadest dir damit nicht. Und das wäre halt was, wo man ja sicherlich mehr regulieren könnte in den Social Media, dass da ganz klar gesundheitsgefährliche Empfehlungen rausgeblockt oder mindestens gekennzeichnet werden.
Du bist ja auch Autor von einem Buch mit dem Titel Für immer schlank, der Masterplan. Es klingt natürlich vielversprechend. Ich verstehe jetzt natürlich auch irgendwie, warum du sagst, okay, für immer schlank, weil du ja auch mantraartig, haben wir jetzt gelernt, ne, das Gesündeste ist eben, schlank zu sein, insofern gesund schlank, ne, von wegen nicht adipös und nicht übergewichtig. Was genau ist denn der Masterplan dafür? Verrätst du ihn uns?
Das Buch bezieht sich konkret vor allen Dingen darauf, auf Menschen, die schon adipös oder übergewichtig sind oder die sich überlegen, soll ich die Abnehmspritze nutzen? Das ist ja ein großes Thema, kann man sich privat besorgen oder verschreiben lassen, Wegovy insbesondere und andere Präparate. Und es geht darum, mit diesem Buch aufzuklären über die Abnehmspritze und zu zeigen, brauche ich die oder nicht? Das heißt, kann ich mit den Maßnahmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, also auch durch Umgestaltung meiner Ernährungsumgebung, durch Lebensmittelauswahl, kann ich da ein gesundes Körpergewicht erreichen oder halten? Oder wenn nicht, wenn ich die Abnehmspritze nehme, da könnte man ja auch ganz viel zu sagen, aber wenn ich die nehme, dann verliere ich tatsächlich schnell Körpergewicht, aber das funktioniert nur nachhaltig und gesund, wenn man gleichzeitig auch die Ernährung umstellt. Und darum geht's halt wesentlich in diesem Buch, dass man nicht denken darf, wenn ich die Abnehmspritze nehme, sind alle meine Probleme gelöst, sondern das funktioniert nur, wenn ich auch die Ernährungsumstellung parallel mache. Und das sind eben viele Rezepte drin, die dazu dienen, diese gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren, zum Abbau von Adipositas und zur Prävention und zur Begleitung der Abnehmspritze. Ja, dann, es ist ja so, also was nicht nur bei der Abnehmspritze, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, also Vermeidung von Übergewicht und Adipositas, das ist eigentlich ernährungsmedizinisch immer noch so ein falsches Denken, was bei vielen Menschen auch im Kopf ist, weil wenn ich mir auf die Waage stelle, das misst ja mein Körpergewicht und das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, was wir reduzieren wollen, gesundheitlich, ist ja nicht Körpergewicht, sondern Körperfett. Also wenn ich zum Beispiel mit Übergewicht starte, meine Ernährung umzustellen, proteinreicher, ich mache viel Sport, dann wird die Zahl auf der Waage nicht kleiner, die wird vielleicht sogar größer, aber gleichzeitig nehme ich mir Muskelmasse zu und das Körperfett schmilzt und das ist fantastisch. Aber das kann man auf der Waage nicht erkennen. Deshalb sage ich das extra immer dazu, also Gewicht reduzieren ist eigentlich nicht das entscheidende Ziel, sondern das präzise ist Körperfett abbauen.
Dann vielleicht letzter Tipp in die Richtung, wie kann ich denn dann besser mein Körperfett messen? Weil ich glaube, wir greifen natürlich zur Waage, weil das jetzt so das ist, was wir uns irgendwie zu Hause hinstellen können, um das zu kontrollieren.
Genau.
Aber welche Möglichkeit gibt es dann?
Also es gibt Dinge, die man so grob machen kann, ist zum Beispiel, dass man den Bauchumfang misst. Da gibt es halt Richtwerte, das kann der Hausärztin, der Hausarzt sagen, wie das altersabhängig ist, wo der Bauchumfang so sein sollte. Das ist aber nur eine ganz grobe Orientierung. Den Körperfettanteil kann man direkt messen. Eigentlich, also wenn es richtig gut sein soll, braucht man ein Messgerät. Das ist die Bioimpedanzanalyse. Das ist so ein Teil Körperfettwaage, haben vielleicht einige schon mal das Wort gehört, wo man sich draufstellt. Das ist aber groß und teuer. Das ist eigentlich nur in Arztpraxen, die auf Ernährungsmedizin spezialisiert sind. Da kann man das messen lassen. Eine so Krücke ist, es gibt halt die Körperfettwaagen auch zum Draufstellen für zu Hause. Sind nicht so richtig gut. Das heißt, da haben wir Schwankungen. Ne? Da ist manchmal 20% und manchmal 22% und so. Aber der Trend kann man darauf auch sehen. Das heißt, das empfehle ich halt schon, wenn man diesen Ansporn hat, Körperfett zu reduzieren, sich dann so eine Körperfettwaage zu besorgen. Sinnvoller ist es, das ein- oder zweimal in der Arztpraxis machen zu lassen. Körperfettanalyse, es tut nicht weh, ist in 2 Minuten fertig. Und dann hat man einen sehr, sehr aussagekräftigen Wert.
Und bei wie viel Prozent sollte der Körperfettanteil so liegen, dass es gut ist?
Ja, also das ist bei Männern und Frauen und altersabhängig unterschiedlich. Deshalb muss ich jetzt wieder so ein bisschen vorsichtig da differenzieren. Also bei Männern ist es gut unter 25% und optimal so unter 20%, jetzt in so einem mittleren Männeralter. Und bei Frauen, die haben da ein bisschen mehr durch die Biologie Gnadenfrist in Bezug auf Körperfettanteil. Da ist halt gut unter 30 und optimal unter 25%. Körperfett so. Aber das ist halt so im mittleren Alter, das ist bei Sportlerinnen, bei Sportlern im höheren Alter ein bisschen anders. Aber das ist das, wo man sich so ein bisschen orientieren kann.
Okay, super. Lieber Martin, ich habe wirklich richtig, richtig viel mitgenommen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, dass wir echt durch diese Folge einen riesen Mehrwert geschaffen haben. Und dafür danke ich dir sehr herzlich.
Danke, hat mich super gefreut.
Wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich über mindestens 5 Sterne von euch. Nein, Scherz, ihr dürft natürlich so viele Sterne klicken, wie ihr wollt. Mehr von uns gibt es auch schon in 14 Tagen. Da gibt es eine neue Folge vom Vital Gesundheitsexperten Talk und ich freue mich riesig über meinen phänomenalen Gast in dieser Folge. Er ist nämlich Green Celebrity Make-up Artist Kerim Sitar und er ist von einer Sache überzeugt, nämlich natürliche Schönheit lebt vor allem vom Einklang von Körper, Geist und Seele. Was genau das bedeutet und worauf es dabei ankommt und wie es zu einem gesunden Lebensstil verhilft, das verrät er uns in der nächsten Folge vom Vital Podcast. Bis dahin freue ich mich natürlich, wenn ihr uns folgt. Abonniert doch gerne den Kanal einfach mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören könnt ihr uns auch bei Instagram Vital folgen, Facebook oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. Liebe Grüße, eure Clarissa.